Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Auslaufen-Episode. Wir sind heute wieder zu zweit. Das letzte Mal waren wir schon zu dritt unterwegs mit Tom Gröschel. Sehr spannende Folge, fand ich. Viele coole Geschichten, die er erzählt hat. Heute, lieber Max, sprechen wir über die Cross-Europameisterschaft. Aber starten wir mal ganz kurz mit dir. Wie geht's dir? Läuft alles gut? Können wir uns auf die ersten Rennen von dir freuen?
Ich habe Bock auf Crosslauf nach dem Wochenende und für mich stehen tatsächlich nächste Woche dann die deutschen Crossmeisterschaften an. Habe jetzt einen längeren Trainingsblock gehabt, 3-4 Wochen, was eigentlich ein bisschen untypisch ist, aber in den ersten beiden Wochen hatte ich mit Umzug und Boosterimpfung eh so ein paar freie Tage, deswegen war der jetzt relativ lang. Und jetzt gerade eine Entlastungswoche und ja, morgen dann eine kleine Einheit, um sich so ein bisschen einzurollen für Samstag für die deutschen Cross. Und dann geht's auch schon Richtung Sulzberg am Wochenende. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, da zu laufen.
Ist eigentlich ein bisschen untypisch, oder? Dass die nationalen Meisterschaften nach dem Saisonhöhepunkt sozusagen sind. Also wenn wir jetzt mal einfach nur die Cross-Saison nehmen, die Cross-Europameisterschaften liegen jetzt hinter uns und dann in der Woche danach die deutschen Meisterschaften. Einerseits ist es natürlich schon auch cool für diejenigen, die dort gewesen sind bei Europameisterschaften, die kommen dann teilweise mit Medaillen zu deutschen Cross-Meisterschaften. Ist bestimmt für die Athleten, Athletinnen auch irgendwie von der Moral her, kann ich mir vorstellen, ganz nice. Aber eigentlich immer untypisch, oder?
Ja, schon ein bisschen untypisch. Also wir hatten es ja bis jetzt so, dass die deutschen Crossmeisterschaften immer im März waren. Und ich finde es tatsächlich besser, dass wir die jetzt schon mal im November, Dezember geholt haben, weil das ist für mich Crosszeit. Also ich fand das immer so ein bisschen random, die auf einmal im März dann zu haben.
Nach der vor allem meistens mega knapp nach deutschen Hallenmeisterschaften, ne? Irgendwie so eine Woche Unterschied.
Genau, und viele Kaderathleten oder generell viele Athleten waren dann schon auch im Trainingslager. Das hat man auch an der Beteiligung gesehen, deswegen finde ich das erstmal einen coolen Schritt. Ist jetzt zwar auch ein bisschen Corona geschuldet, aber was man so hört, soll es auch so bleiben. Mhm. Klar, jetzt sind sie mal nach der Cross-EM, werden wir jetzt mal sehen, wie es ankommt, wie cool das ist. Man könnte es natürlich schon ziemlich geil auch in Szene setzen, wenn es halt das Ausscheidungsrennen wäre.
Ja.
Gleichzeitig, wir haben jetzt auch nicht so viele andere Crossläufe in Deutschland. Das wäre jetzt auch schade, irgendwie Pforzheim oder Darmstadt da komplett den Wert von den beiden Rennen runterzusenken, indem man denen noch eine andere DM vorsetzt. Wenn man ein ganz großes Bild mal denkt, könnte man da theoretisch vielleicht auch mal eine kleine Crosslauf-Serie draus machen. Pforzheim, Darmstadt, Deutsche. Und dann die Deutschen als Quali-Rennen für die internationale Meisterschaft. Aber ich finde es jetzt erstmal cool, dass sie im Dezember sind. Und es sind auch relativ viele, die jetzt bei der Cross-EM waren, gemeldet. Muss man mal gucken, ob die auftauchen. Bei den Männern gibt es ja auch Mittel- und Langstrecke. Mal gucken, was da alle machen. Isabel, also meine Trainerin, hat leider entschieden, dass ich Langstrecke laufe. Aber gut, ist ein anderes Thema. Und ich glaube, Sulzberg wird gut besetzt sein. Es wird einen Livestream geben. Von daher alle einschalten am Samstag und da mal reingucken.
Da kann man auf jeden Fall wieder Laufsport im Matsch und im Gewühle sehen, so wie vergangenes Wochenende. Ich habe mir einige Highlights angeschaut, unter anderem der Versuch von Jakob Ingebrigtsen, sich irgendwie möglichst aerodynamisch wegzuducken hinter Araskaya aus der Türkei. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Hast du das Video auch gesehen?
Ja, ich glaube unter Pace Productions oder so auf Instagram. Also irgendwie sucht mal da rum.
Genau,
tatsächlich sehr witziger Ausschnitt. Da hat er, glaube ich, nicht nötig gehabt in dem Rennen, sich da auch extra noch den bisschen Windschatten zu suchen.
Er sah irgendwie strange aus. Hat so einen komischen Buckel gemacht. Kopf nach vorne geschoben.
Aber ja, war auf jeden Fall eine witzige Szene, die Cross-WM da gespiegelt hat.
Ja, genau. Wir haben gesagt, wir gehen das Ganze mal so durch, wie die Rennen auch gestartet sind. Das heißt, wir beginnen mit den Jüngsten. Max, erleuchte uns.
Ja, vielleicht noch von Anfang an. Also was ganz cool ist, wir haben fast jetzt in jedem Event, was sozusagen stattgefunden hat, auch einen O-Ton immer für euch. Bei den U20-Männern war es so, dass einer vorne weg dominiert hat, fast schon Ingebrigtsen-Style, wenn wir da den Übergang nehmen wollen. Axel Wang Christensen aus Dänemark, von vorne gelaufen, 25 Sekunden Vorsprung aufs ganze Feld. Und der Junge ist erst 17 Jahre alt. In der U20, also der darf, glaube ich, noch zweimal bei U20 in der U20 antreten bei Cross-Europameisterschaften.
Oh shit, werden sich einige denken.
Ja, da werden sich definitiv einige Oh Shit denken. Ich habe irgendwie auf Instagram gesehen, der hat irgendwie 37 Jugendrekorde in Dänemark. Der ist auch irgendwie schon 13,44 oder so auf 5000 gelaufen. Also auf jeden Fall ein Riesentalent. Das wird sicherlich spannend sein zu sehen, ob er auch so einen Weg geht wie in Jakob Ingebrigtsen und ob er das dann auch ja so weiterführen kann in seiner Karriere. Aber sehr dominantes Rennen von ihm. Bei den Deutschen sind Neunte mit der Mannschaft geworden. Bester Deutscher Benjamin Dern als 20. Dann Bastian Emrochen als 34. Die haben sich ja eigentlich ganz gut im Feld aufgehalten, haben sich dann die ganze Zeit weiter nach vorne gearbeitet. Also ich glaube, nach der ersten Runde waren die irgendwie um Platz 50, dann irgendwann Platz 40 rum und ja, am Ende eben Platz 20 für Benjamin und Platz 34 für Bastian. Ich denke, erwartbare Ergebnisse von den Jungs. Es ist natürlich kein überragendes Mannschaftsergebnis, aber auch kein schlechtes. Ich glaube, die haben wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Hast du auf dem Schirm auswendig, ob die schon mal einen Start hatten bei Cross-Europameisterschaften oder ob das jetzt für beide oder für die meisten der erste Start war? Weil also ich bin weit weg vom Cross-Spezialisten oder ob es von einem guten Cross-Läufer. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es einfach, wenn man noch nicht da gewesen ist oder wenn man noch nicht bei vielen Cross-Läufen am Start gewesen ist, dass es dann schon irgendwie nochmal heftiger ist bei dieser Leistungsdichte. Wahrscheinlich auch einem sehr aggressiven Anfangstempo, je nachdem wie der Kurs ist, ist es ja doch schon am Anfang auch wichtig, wie man wegkommt, ne? Um dann, falls es eine enge Kurve gibt oder eine steile eine dünne Kurve gibt, ne, dass man da eine gute Position hat. Eine dünne Kurve, was soll denn eine dünne Kurve sein? Naja, also nur wenn es so einen...
Eine kurze Kurve. ja, ich weiß tatsächlich nicht ganz. Ich glaube aber, in der U20 ist es für die meisten einer der ersten Auftritte. Ich glaube, ja, letztes Mal ist ausgefallen wegen Corona. Ja. Das heißt, ich würde vermuten, dass für viele der erste Auftritt war. Und das sieht man dann tatsächlich auch, dass Leute, die entweder schon am College sind, dann im U23-Bereich oder wo man ein bisschen mehr Crossrennen hat und auch dichtere Felder hat, in Belgien etc., dass die immer ein bisschen mehr Erfahrung haben. Die haben da in der U23 zu dem Thema einen ganz coolen O-Ton von Malte nachher. Aber ich glaube, gerade der 20. Platz von Benjamin ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und darauf kann er, glaube ich, auch aufbauen. Unsere österreichischen Freunde haben auch überzeugt tatsächlich. Sebastian Frey ist 12. geworden, wenn wir hier als deutschsprachigen Podcast die noch mit reinnehmen. Also auch stark. Da ein sehr starkes Ergebnis. Ich habe tatsächlich auch generell immer ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade bei den Männern auch eher immer so ein bisschen Spätstarter sind im DLV. Also ich kann mich da in den letzten Jahren immer nicht so an jemanden erinnern, der im U20-Bereich schon so richtig, richtig weit vorne war. Vielleicht vertue ich mich da aber auch, finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Sind halt von den Mädels ein bisschen überschattet worden, aber ich glaube, es war ja ein Rennen zum Erfahrung sammeln. Klar will man da wahrscheinlich als DLV auch ein bisschen mehr rausholen, aber das sind halt die Erfahrungen, die man machen muss und ich denke, dass die da alle eher wertvolle Dinge mitgenommen haben.
Machen wir doch gleich den Sprung zu den Frauen.
Ja, die haben dominiert. Deutschland, Crosslaufland bei den U20 Frauen. Ja, Wahnsinnsrennen. 3 unter den Top 10. Emma Heckel, Bronzemedaille. Haben wir ja schon mal angesprochen im Preview. Annike Fortmeier, 5. Mia Jurenka, 7. Johanna Pulte, 9. Zusammen mit Jasmina Stahl, die Mannschaftswertung dann auch gewonnen.
Emma Heckel zwischenzeitlich auf Platz 1, ne? Also wirklich auch krass gelaufenes Rennen, muss man sagen.
Genau, also sie sind alle vorne gut mitgegangen. Emma Heckel als Erste in die letzte Runde gegangen. Von ihr haben wir auch gleich den O-Ton, da können wir dann mal reinhören. Aber ja, sehr dominantes Ergebnis, 15 Mannschaftspunkte zusammen nur gehabt. Also da wächst schon auf jeden Fall was heran und das ist natürlich ein überragendes Ergebnis in DLV gewesen für die Mädels. Also einfach Kudos daran. Das ist wirklich das Rennen, wo man sagen kann, ja, da haben wir dominiert als Deutschland.
Du hast gerade das Punkteergebnis der deutschen Frauen gesagt. Können wir vielleicht ganz kurz erklären für die, falls es Hörer, Hörerinnen gibt, die jetzt nicht so ganz tief in der Szene drin sind oder vielleicht selber einfach nicht gelaufen sind auf Meisterschaftsniveau. Erklär doch mal ganz kurz, wie die Punkte da vergeben wird, weil es gewinnt ja nicht derjenige, der die meisten Punkte hat.
Nee, genau. Also wir haben ein bisschen drüber spekuliert, auch was die Marathon-Wertung angeht bei den Europameisterschaften mit Tom in der letzten Folge. Es ist so, dass die Platzierungspunkte jetzt addiert worden sind bei der Cross-Europameisterschaft. Also für den ersten Platz gab es einen Punkt, für den zweiten zwei, für den dritten drei und so weiter. Und die Top 3 Finisher aus jeder Nation, da wurden halt die Platzierungspunkte zusammen addiert. In dem Fall Emma Eckel als dritte, Annika Vormeyer als fünfte, Mia Jorenka als siebte, macht insgesamt 15 Punkte. Und welche Nation halt die niedrigste Punktzahl hat, gewinnt halt das Rennen. Egal, wie die Abstände sind und wie es zeitmäßig aussieht. Also wenn die erste Person jetzt halt eine Minute vorm Feld ist, bringt er das tatsächlich für die Mannschaftswertung gar nichts. Genau, so ist das Punktesystem jetzt gewesen. Und ja, wenn du das hier in den Top Ten hast, dann weißt du eigentlich auch schon ist das gut. Ziel. Dann musst du gar nicht so sehr warten, was da passiert ist. Also außer jetzt eine andere Nation ist natürlich 1, 2, 4 oder so. Das wäre dann sehr ärgerlich. Aber das war für die Mädels, glaube ich, relativ schnell klar. Und da konnte man sich auch relativ schnell zusammen freuen.
Dann hören wir doch einfach mal in den O-Ton von Emma rein, hätte ich gesagt.
So machen wir das.
Also vielen, vielen Dank erstmal. Und ja, es war viel los in den letzten Wochen. War auch stressig, aber hat halt auch einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe auch einfach das Glück, dass mein Körper gut mit Jetlag, Zeitumstellung und auch wenig Schlaf auskommt und ich da einfach keine großen Probleme habe. Und ja, ich fand es schon immer richtig cool, wenn man halt das Laufen mit dem Reisen verbinden kann. Ich lieb's zu reisen, ich lieb's neue Plätze kennenzulernen, neue Orte kennenzulernen und fand es total spannend, auch eben so viele große, auch wichtige Rennen zu laufen und eben neue Orte zu sehen und das alles verbinden zu können. Das war was ich eigentlich schon immer machen wollte und es hat halt total viel Spaß einfach gemacht und ich glaube, daher kommt dann auch die Energie einfach, das so durchzuziehen und den Stress quasi wegzustecken, sage ich mal. Genau. Ich wollte halt auch wirklich alle diese Rennen unbedingt laufen. Also viele Leute haben zu mir gesagt, ich soll doch Boston nicht laufen, damit ich dann fit bei der EM bin. Aber ich fand halt, der Wettkampf in Boston hat sich einfach so cool angehört. Und ich habe da auch eine Chance drin gesehen, eben schnell zu laufen. Und deswegen wollte ich das unbedingt machen. Und dann dachte ich mir halt, ich mache das jetzt und hoffe halt, dass mein Körper einfach den Stress wegsteckt und ich dann auch bei der EM noch gut laufen kann. Genau, und ich glaube auch, dass mir Boston für die EM geholfen hat, weil es mir nochmal gezeigt hat, dass ich gerade eine gute Form habe, dass ich fit bin. Ja, genau. Ich glaube auch, dadurch, dass eben viele Leute zu mir gesagt haben, ich soll es doch nicht machen, war auch ein bisschen so die Motivation dabei, doch, ich mache es alles und ich zeige euch, dass ich es kann. Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, es war auch in den letzten Wochen nicht immer ganz einfach, alles so durchzuziehen. Gerade als ich jetzt zurück nach Deutschland gekommen bin und hier halt das Wetter einfach viel schlechter ist als in den USA und ich halt aktuell zu Hause auch keine große Trainingsgruppe habe, ist es auch für mich schwer, sich jeden Tag aufs Neue fürs Laufen zu motivieren. Und ich gehe auch nicht super gerne bei 2 Grad und Nieselregen und Nebel einen Dauerlauf machen. Aber wenn man sich halt dann zum einen an die Erfolge erinnert, die man jetzt schon hatte, an die großen, coolen Wettkämpfe erinnert, dann auch einfach seine Ziele sich wieder vor Augen führt, dann ja, weiß man wieder, warum man das macht und dann findet man auch die Motivation und dann weiß man auch, dass es das alles wert ist.
Ja, ich feiere es auf jeden Fall, dass du da deine eigene Entscheidung getroffen hast und deinen eigenen Weg gegangen bist. Ich wäre wahrscheinlich auch jemand gewesen, der gesagt hätte, lass das Rennen in Boston weg. Aber umso cooler, dass du es uns jetzt allen gezeigt hast, dass es doch möglich war. Du hast gesagt, das Rennen in Boston hat dir ziemlich viel Selbstvertrauen gegeben. War das auch, ja, oder hat das einen Faktor gespielt, als du da nach vorne gegangen bist? Ich meine, du bist ja als Erster in die letzte Runde quasi gegangen. Was ist da so durch deinen Kopf gegangen? Was war da die Taktik und wie hat sich dann die letzte Runde für dich angefühlt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das Selbstbewusstsein aus Boston mir da geholfen hat und da mit reingespielt hat, dass ich auch mit nach vorne gegangen bin. Mein Heimtrainer hier aus Deutschland hat auch gesagt, er glaubt, dass ich in den Medaillenkampf mit eingreifen kann. Das hat mich auch motiviert, da nach vorne zu gehen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin oft in Rennen auch so, so war es auch bei den Nationals in den USA, dass ich mir denke, okay, ich versuch's halt jetzt einfach und hoffe, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Nee, aber ich habe mir eben auch gedacht, so von wegen, ja, Emma, du bist schon mal schneller als die gelaufen, über 5000, du hast da, kannst du es da schnell laufen, also warum solltest du es jetzt nicht können? Warum solltest du sie jetzt quasi nicht schlagen können? Und dann dachte ich, ich probiere es eben einfach. Und also ich muss sagen, auf der letzten Runde, anfangs habe ich mich noch ganz gut gefühlt, aber am Ende wurde es wirklich richtig hart. Gerade so nach der letzten Matschkurve und dem letzten Berg waren meine Beine vor allem einfach echt durch. Und ich habe auch am Ende einfach wirklich gehofft, dass halt keiner von hinten mehr kommt. Ich habe auch gemerkt, dass halt hinter uns noch wirklich eine Gruppe ist. Also unser Feld hat sich nicht arg auseinandergezogen. Ich glaube, das lag auch einfach an den 4 Kilometern, was halt schon eher kurz ist. Genau, und dann habe ich auf der Zielgeraden, ehrlich gesagt, mir einfach gedacht, hoffentlich kommt nicht noch jemand und halt alles noch rausgeholt, was ging. Genau.
Ja, ist auf jeden Fall nice, wenn man in einer Rennsituation ist bei Cross-Europameisterschaften und sich dann sagen kann, naja, ich bin ja schon mal schneller gelaufen als die Gegend, die ich gerade laufe. Ist eine angenehme Situation, so angenehm, wie es dann eben in dem Moment sein kann. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall Kudos zu den letzten Ergebnissen und dann jetzt auch zu dem Ergebnis bei der Cross-Europameisterschaft. Stark.
Ja, also ich muss sagen, ich fand es auch einen sehr sympathischen O-Ton. Jetzt von ihr, also ich würde mich auch gerne mal länger in einem Podcast mit ihr vielleicht unterhalten über ihren Weg da in der NCAA. Ja, hat sie stark abgeliefert die letzten Wochen, wird auch in Sonsbeck noch im Start sein und sich dann ein bisschen erholen. Aber ja, also auf jeden Fall stark, stark mutig angegangen, mutig gelaufen, mutiges Rennen absolviert und dann ja auch belohnt worden. Also da kann man nicht viel meckern die letzten Wochen.
Ja, genau. Lass uns weitermachen. Nächster Startschuss war dann ja, die U23.
Ja, die U23 Männer. Das ist jetzt die Altersklasse, wo ich ja
im haben wir ein besonderes Verhältnis, ne, zu der Altersklasse.
Aber jetzt ein besonderes Verhältnis. Fand ich auch ganz witzig, dass Running Gags um Nick Jäger, Florian Brehm, das so ein bisschen auf Instagram aufgenommen haben und ein bisschen gesagt haben, ey, was ist da los? Hat aber mit denen auch geschrieben. Also ich kenne die auch so ein bisschen mit Nick Jäger, weil ich 2 Sitze bei der Cross M auf dem Zimmer. Also die haben es doch Gott sei Dank nicht falsch verstanden, sondern versucht, das Motivation zu nehmen. Leider ist es ein bisschen so gekommen, wie sportlich vorhergesagt. 9. Platz für die Mannschaft. Malte Propp, unser angekündigter Malte Propp von Tom Gröschel, 32. geworden als bester Deutscher. Julius Hill 36. Maximilian Pingpong 42. Nick Jäger dann 48. Ja, das ist schon ein solides Ergebnis. Also die haben, glaube ich, alles rausgeholt, was sie da rausholen konnten. Gerade Malte und Julius da auch mit dem Pack die ganze Zeit ja konstante Runden gelaufen, gutes Rennen gemacht. Nick, hat man dann später auf Instagram gesehen, hat am Start einen Nagel in den Fuß bekommen und da eine offene Wunde gehabt, musste dann auch ins Krankenhaus nach dem Rennen. Also die Insta-Story sah nicht so lecker aus. Ich glaube, dass ihnen das natürlich dann auch eine bessere Platzierung gekostet haben muss. Also da auch Kudos an Nick, dass er das Rennen überhaupt durchgezogen hat. Also es sah durchaus gut schmerzhaft aus. Und man sieht ja auch, die waren alle nicht weit auseinander von den Platzierungen her und ja, haben da alles rausgeholt, was ging. Und ja, natürlich total wichtig, dass wir da auch eine Mannschaft am Start hatten, dass Erfahrung gesammelt wird. Wir haben jetzt einen O-Ton von Malte, der hat auch in den USA studiert, wie wir letzte Folge schon besprochen haben und halt auch gesagt hat, dass ihm da die Erfahrung im Crosslauf geholfen hat, sich im Feld richtig zu verhalten. Und das ist natürlich was du in Pforzheim oder in Darmstadt in so einem deutschen Feld, so vielleicht 1, 2 Schweizer noch mit drin oder so, halt einfach nicht lernst, ne, in einem 70, 80, 90 Mann-Feld, was auch super schnell losgeht. Da ist natürlich das College-System schon eine gute Schule. Und ja, vielleicht hören wir mal rein, was Malte zu sagen hat.
Machen wir, let's go.
Malte Propp, herzlichen Glückwunsch erstmal noch zum Rennen in Dublin. Wir haben natürlich mit dir ganz besonders mitgefiebert nach der Folge mit Tom Gröschel. Wenn man das Rennen gesehen hat, hat man gesehen, ihr habt euch ja schon auch so ein bisschen als Team die ganze Zeit von weiter hinten nach vorne gearbeitet. Ich glaube, bei den ersten Zwischenzeiten wart ihr alle so um Platz 50, dann Platz 40, am Ende Platz 32. War das so ein bisschen die Teamtaktik? Was hast du dir vorgenommen und wie zufrieden bist du mit dem Rennen?
Vielen Dank, Max, und auch nochmal an Tom für die gute Promo letzte Woche. Habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Mein Plan war es halt, gut rauszukommen. Der Start war mir wichtig. Ich glaube, ich bin auch als 15. in die erste Kurve nach 200, 300 Metern gegangen. Das war relativ gut, um mich dann halt ein bisschen zurückfallen zu lassen, meinen eigenen Schritt zu finden und dann vor allem die zweite Hälfte des Rennens dann das Feld aufzurollen. Im Nachhinein muss man sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zu locker gelassen habe und dann ein bisschen zu weit nach hinten gefallen werde. Es wäre besser gewesen, wenn ich jetzt schon so an Position 45, 50 anstatt 60 gewesen wäre. Aber im Endeffekt bin ich zufrieden mit dem Rennen. Ich glaube, das hat relativ mein Leistungsstand gut widergespiegelt, was ich gerade so drauf habe im Cross, auch auf internationaler oder europäischer Ebene. Mein Ziel vorher war schwierig einzuschätzen, weil ich halt auch die meisten Leute einfach nicht kannte. Ich meinte irgendwann mal zu einem, ja, zwischen 25 und 50 wäre alles möglich gewesen, oder ist alles möglich. Jetzt ist es 32. geworden. Klar, wäre ich jetzt gerne noch in die Top 30 gelaufen, aber insgesamt kann ich erstmal relativ zufrieden sein mit meinem ersten Auftritt bei der Nationalmannschaft. Dass wir jetzt als Team alle so zusammengelaufen sind und Packrunning gemacht haben, das war nicht so geplant, zumindest hat es keiner ausgesprochen. Aber ich denke, es ist halt immer einfacher in großen Rennen, wie jetzt die es auch waren mit vielen Leuten, dass es einfach einfacher ist, mit Leuten zusammenzulaufen, wo du irgendwie eine Orientierung hast, den du kennst, wo du weißt, wo du bist. Und ich glaube, das hat uns allen auch nochmal sehr geholfen.
Also ich denke, für den ersten Nationalmannschaftseinsatz war es auf jeden Fall ein sehr konzentrierter und überlegter Auftritt, mit dem man auf jeden Fall super zufrieden sein kann. Ja, Tom hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Die meisten haben dich noch gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie deine momentane Trainingssituation ist und was jetzt auch deine Ziele sind für die Halle und dann für den Sommer.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Und den Vorteil, den ich einfach mitgebracht habe jetzt für das Rennen am Sonntag, war, dass ich halt in den USA studiere und da in den großen Crossrennen ja auch schon gelaufen bin und dadurch halt ein bisschen weiß, wie man sich da verhalten muss. Und das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Ich glaube, das Gleiche war mit Julius, der ja auch in den USA studiert, der ja auch nur ein paar Sekunden hinter mir war. Ja, und ja, ich studiere jetzt zurzeit in den USA, in der University of Tulsa. Habt ihr letzte Woche kurz schon angesprochen, da waren halt auch schon Leute vor allem, also die sind bekannt dafür, Europäer zu recruiten. Und da kamen halt Leute her wie Chris O'Hare, Max Gott, beide Olympia gelaufen, Ben Price, neuer Marathon jetzt gelaufen und natürlich Paddy Dever. Mal gucken, was er jetzt noch so in den nächsten Jahren drauf hat, der in der NCAAs gewonnen hat. Ja, da studiere ich gerade. Ist in Tulsa, Oklahoma, also praktisch genau in der Mitte. Haben sehr, sehr gute Bedingungen, ist halt sehr warm. Ich glaube, ich habe gestern ein Foto gesehen, hatten schon wieder 22 Grad oder so. Und das im Dezember ist halt schon sehr cool. Hab da eine sehr gute Trainingsgruppe, so im Vergleich zu sagen, ich bin jedes Jahr nicht bei Nationalen, also bei Nationals gelaufen, weil ich unser achter Mann war. Ich bin an Regionals gelaufen und jetzt bin ich in der U23 dann als erster Deutschlandziel gekommen. Also da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gute Jungs um mich herum. Bin jetzt im dritten Jahr, also ich bin Junior hier und werde 5 Jahre machen, also ich habe jetzt genau die Mitte erreicht. Ja, und was sind die Ziele für Indoor und draußen? Indoor sehe ich eher nur so als Preparation für die draußen Saison und dann draußen will ich dann auf jeden Fall zu Regionals fahren und das bedeutet, dass ich da wahrscheinlich so entweder 29 tief laufen muss für die 10.000 oder unter 14 Minuten für die 5.000. Und das sind so meine Ziele, aber auf jeden Fall ein bisschen meine Zeiten runterschrauben, weil die sich seit 3 Jahren mehr oder weniger nicht geändert werden haben, aber das Training sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Der Herbstblock war auch sehr, sehr stark, muss ich sagen, wie wir da trainiert haben zusammen. Und da kommt, glaube ich, eine Menge.
Ja, nice Ansage auf jeden Fall. Pack Running, ist das ein Begriff, den man so sagt?
Ja, schon. Noch, ja? Also in den USA, das ist immer so ein bisschen
gibt's die Sache. Gibt's halt bei uns nicht, ne?
Ja, aber ich bin da auch immer so ein bisschen, bringt es wirklich was, wenn du da zusammenläufst in so einem Rennen? Also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber in den USA ist es ganz, ganz, ganz oft so, dass die Coaches sagen, so ja, wir bleiben als Pack zusammen und bewegen uns als Pack nach vorne dann in so einem Feld, um gegenseitig zu unterstützen und vielleicht auch ja einfach Energie von den anderen mit aufzunehmen. Ja, das haben unsere Männer dann auch recht gut gemacht da im U23-Rennen. Und Ja, wie gesagt, Ansage von Malte, wir werden den Weg jetzt spätestens jetzt
mitverfolgen. Selber schuld, ne?
Und ja, auf jeden Fall auch sehr spannend. Also wie gesagt, wir haben jetzt Emma Heckel, die in den USA studiert, in der U20 gehabt. Wir haben Malte Propp, Juris Hild aus der U23, die in den USA studieren. Also da sieht man wieder, dass das schon auch für viele tatsächlich ein Weg ist. Gerade für so einen Malte Propp, der jetzt wahrscheinlich auch die letzten, also jetzt nicht die finanzielle Unterstützung gerade in Deutschland hätte, um jetzt hier voll professionell Sport zu machen. Und ja, fand ich auch immer spannend, dass er da von seinen Erfahrungen profitiert hat. Das U23-Rennen hat dann auch ein US-Student gewonnen, Charles Hicks aus England, der ist Vierter bei den NCAAs geworden. War eigentlich ein sehr spannendes Rennen, das U23-Rennen, weil Charles Hicks und der Ire, ich habe gerade den Namen nicht, es war ein bisschen schwierig auszusprechen, McElhinney oder so, hatten sich eigentlich abgesetzt als Zweiergruppe. Dann kam aber nochmal so ein Pack zurück. Dann kam der Luxemburger, Querin-Jean oder so, ist da vorbeigegangen auf der Zielgerade. Und dann kam aber Hicks und McElhinney nochmal zurück. Also hat man auch wieder gesehen, dass sich so eine zweite Gruppe wieder, ja, nochmal rankämpfen kann vorne. Also spannendes Rennen. Wie gesagt, dass wir da jetzt nicht ganz vorne mitmischen. War klar, aber ich glaube, dass die Jungs da auch wieder viel mitnehmen.
Haben die Experten oder der Experte vorhergesagt, ne?
Ja, wie gesagt, ich meine, es war jetzt auch nicht die schwierigste Vorhersage, muss man dazu sagen. Also wenn man sich die Felder ein bisschen angeguckt hat, dann hätten das, glaube ich, viele sagen können. Aber ja, auch da nochmal, ich hoffe, dass es keiner falsch verstanden hat. Also es war weder irgendwie gegen die Jungs oder dagegen, dass man eine Mannschaft schickt, sondern es war einfach nur meine Einschätzung, wie das Rennen laufen wird.
Und belassen wir es mal dabei, und bevor wir hier noch weiter zündeln.
So ist es. So ist es. Bei den Frauen war das Mannschaftsergebnis leider auch nicht so gut. Siebte geworden mit 99 Punkten. Muss dazu sagen, das Feld ein bisschen kleiner war. In der U23 Frauen, ja. Auch ein bisschen kleiner war und weniger Mannschaften am Start waren als bei den Jungs. Also es war jetzt nicht wirklich besser in dem Sinne, würde ich zumindest mal so behaupten. Aber eine hat positiv überrascht und die trainiert momentan in welcher Trainingsgruppe, Felix?
In meiner Trainingsgruppe? Nee, wir haben niemanden,
nee. Nee, in meiner Trainingsgruppe.
Ach, in deiner, in deiner Trainingsgruppe.
Eva Dieterich vom Laufteam Kassel, studiert auch in Tübingen, trainiert bei uns mit, ist Zehnte geworden. Sehr starkes Rennen aus meiner Sicht gelaufen, war die ganze Zeit in der Spitzengruppe mit dabei. Ja,
Zehnter Platz bei Cross-EM ist schon stark.
Genau, mutig da mitgelaufen, dann irgendwann hast du gesehen, wie der Faden so immer dünner geworden ist und dann irgendwann gerissen hat zur Spitzengruppe. Mhm. Dann war es nochmal kurz 13., 14., wo du schon dachtest, oh, jetzt geht's vielleicht ein bisschen weiter nach hinten und die große zweite Gruppe holt sie nochmal ein. Ist dann aber Gott sei Dank nicht passiert. Da hat sie sich gut gewehrt, hat nochmal 3-4 geholt und ja, sehr starkes Resultat von Eva. Von der haben wir leider keinen O-Ton, weil die mir nicht geantwortet hat auf meine WhatsApp-Nachricht. Eva, da quatschen wir morgen im Training mal drüber. Aber von wem wir aber einen O-Ton haben, ist von der zweiten Deutschen, Kim Bödi vom VfL Sindelfingen, glaube ich auch ihr erster Nationalmannschaftseinsatz, und da hören wir jetzt vielleicht mal eben rein.
Kim Bödi, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Nationalmannschaftseinsatz, zu deinem Rennen in Dublin. Du hast selber geschrieben auf Instagram, du bist zweimal gestürzt. Was war da los? Wie war das Rennen für dich? Wie war die Erfahrung im Nationalmannschaftsdress?
Ja, hallo Max. Ja, krass. Also erstmal war das eine mega, mega schöne und coole Erfahrung. Und so ein bisschen mein Kindheitstraum ist da mit diesem Einsatz in Erfüllung gegangen, weil das war schon immer mein größter Wunsch, mal mit dem Nationaltrikot an den Start zu gehen. Und im Cross hätte ich es wahrscheinlich niemals erwartet, aber dass es jetzt im Cross geklappt hat, ist super cool, da ich ja eigentlich eher auf der Mittelstrecke unterwegs bin oder Langstrecke mit 3 Hindernis. Aber ich sehe mich eher auf der Mittelstrecke tatsächlich und deswegen war Cross schon eine Überraschung, aber mega, es war ein mega Event und ich war wirklich beeindruckt, wie, was für eine Fan-Community Irland hat, weil die haben Also die ganze Strecke war einfach voll mit Zuschauern. Das war wirklich ein mega Fest dort und ein mega Event. Also das war schon mal richtig cool. Und zu meinem Rennen selber. Ja, wie gesagt, habe ich noch nicht die ultimative Cross-Erfahrung. Deswegen, ja, also der erste Start war vielleicht schon nicht so viel meine Schuld. Also da wurde ich eben direkt beim Start nach 100 Metern irgendwie ist jemand gestolpert oder so und ich wurde halt weggerempelt und bin dann schon mal hingefallen. Es war ein bisschen ungünstig, weil ich dann eben direkt ganz hinten quasi war. Und bei dieser starken Konkurrenz war es eben super schwer, dann wieder sich irgendwie vorzuarbeiten. Aber ja, das war eben der erste Sturz und der zweite war dann kurz vor der Ziellinie. Da habe ich mich dann irgendwie noch ins Ziel gerollt, weil ich dachte, jetzt nicht noch einen Platz verlieren. Und ich glaube, das war einfach die volle Übermüdung dann im Ziel, weil Cross also mir wirklich alles abverlangt und das so eine Quälerei ist. Aber also es macht Spaß, aber es ist auch super hart. Und ja, genau. Das ist eigentlich so mein Statement zu dieser Cross-Europameisterschaft. Aber es war eine geniale Erfahrung. Also ich bin super, super happy, dass ich da auch mit dem ganzen Team, also von den Aktiven bis zur U20 irgendwie da am Start sein durfte. Und das ist schon einfach eine Hammererfahrung, eben auch mit den Erfahrenen dabei zu sein.
Mit dir, glaube ich, könnte ich mir auch einen Podcast gut vorstellen. Sie wirkt mega aufgeweckt und so.
Ja, können wir auch mal machen. Soweit wohnt die hier, glaube ich, nicht weg in Tübingen. Sindelfingen ist ja hier um die Ecke. Aber da fand ich jetzt zwei Sachen ganz interessant. Bei Ihrer Aussage, also können wir vielleicht ja kurz noch eingehen. Also die Stimmung war schon Hammer.
Auch auf den Bildern hat man gesehen, ne?
Ja, also haben alle berichtet auch, mit denen ich so ein bisschen gesprochen habe. Und man hat es auf den Bildern gesehen, auf so ein paar Videos, wo Ton war. Es gibt auch ein YouTube-Video, glaube ich, so aus Fansicht. Also da haben die Iren schon gezeigt, dass sie eine Cross-Nation sind und mit wie viel Leidenschaft die auch dabei sind. Also das muss, glaube ich, schon ziemlich Spaß gemacht haben. Und ich hatte auch das Gefühl, also was man so auf Instagram und Social Media mitbekommen hat, dass wir echt eine ziemlich gute Stimmung im Team hatten, einen guten Teamzusammenhalt beim DLV. Und da sieht man mal wieder halt auch echt, was so eine Cross-Mannschaft, eine Cross-EM, so eine Teilnahme halt auch bedeutet für junge Athleten, Athletinnen. Also das hat man auch irgendwie über Social Media so ein bisschen mitbekommen, wie sehr die sich freuen, wie sehr die das motiviert, wie viel Aufwind das gibt, weiterzumachen. Ich meine, gerade bei den Mädels, dann mit Alina und Coco, die schon auch, glaube ich, von vielen Jüngeren da ein bisschen als Vorbilder gesehen werden, bei ja, so einem Wettkampf zu sein. Das macht schon richtig, richtig viel aus meiner Sicht. Und ich fand es schön, dass es jetzt in dem O-Ton rüberkam. Es kam auch, wenn man den Leuten so ein bisschen auf Social Media folgt, glaube ich, auch auf Social Media rüber. Und Jonathan Dijk hat, glaube ich, unter ihrem Post kommentiert, wer noch nie Kopf zuerst über eine Ziellinie beim Cross gerobbt ist, der hat den Cross auch nie geliebt. fand ich einen ganz guten Kommentar. Und das zeigt halt auch, Crosslauf ist hart, also hat es schon ganz gut beschrieben.
Ja, aber zweimal stürzen ist natürlich mega bitter. Du hast gerade Jonathan Dahlke schon erwähnt. Wollen wir direkt damit weitermachen mit dem Rennen der Erwachsenen, in Anführungsstrichen, Männer?
Ja, da siehst du mal, wie gut unsere Übergänge hier werden.
Wollen wir gleich reinhören in den O-Ton?
Einwandfrei, ja komm, dann hören wir diesmal als erstes in den O-Ton rein und sprechen dann übers Rennen.
Jonathan Dahlke, es war, glaube ich, ein hartes Crossrennen für dich. Trotzdem erstmal Glückwunsch von unserer Seite. Wie war es für dich? Endlich mal wieder ein Einsatz bei den Erwachsenen. Wie war für dich das Rennen? Mit welcher Einstellung seid ihr vielleicht auch als Männermannschaft in das Rennen reingegangen? Wie habt ihr euch taktisch eingestellt? Was wolltet ihr erreichen?
Ja, erstmal vielen Dank für die netten Worte. Ja, für mich war es auf jeden Fall ein toughes Rennen. Zum ersten Mal bei den Großen dabei zu sein, war natürlich für mich was total Besonderes. Ich hatte mal meinen letzten Cross-Einsatz bei einer EM ja vor 4 Jahren, 2017, was bis zu diesem Jahr ja auch mein letzter Cross generell gewesen ist. Und hatte das ja auch relativ spontan entschieden. Und ja, nachdem es in Pforzheim so gut lief, und wer auch insgesamt von den Top 5 eigentlich relativ starke Leistungen gesehen haben, mit Markus Görger vorne und Samuel und dahinter mit Johannes und mir, eigentlich auch, denke ich, ein ganz solides Team hingeschickt haben. Haben wir uns vorgenommen, ja, uns möglichst gut vorne einzusortieren, nicht zu überpacen am Anfang und dann jeder für sich das bestmögliche Teamergebnis rauszuholen. Und ja, für mich persönlich war es tough, wurde natürlich dann hinten raus wirklich ein langes Rennen, nachdem ich nach 3-4 Kilometern dem ja hohen, aber meiner Meinung nach nicht exorbitant hohen Tempo Tribut zollen musste. Und ja, ich denke, der gute Philemon, der hat es am Ende rausgeholt, Philemon Abraham, der ganz überraschend so weit vorne gelandet ist. 14. ist er, glaube ich, geworden, wenn ich mich da richtig entsinne. Und ja, spricht total dafür, dass man im Cross immer ein volles Team schicken sollte. Philemon war in Pforzheim 5. Und dass er dann so als bester Deutscher abliefert, ja, freut mich ungemein. Ich durfte ihn dann zum ersten Mal auch kennenlernen, richtig, bei der EM. Ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Shoutout hier, Philemon, falls du es hörst. Und ja, genau, das war so ein bisschen die Teamperspektive, würde ich sagen. Ich glaube, insgesamt waren wir, Samuel, glaube ich, auch nicht hundertprozentig zufrieden, aber denke ich, respektable Platzierung. Und Markus war, ja, glaube ich, auch nicht so ganz zufrieden. Johannes, ja, ich glaube, bei uns dreien war es so ein bisschen, wir hatten uns alle so ein bisschen mehr erhofft, aber als Team, denke ich, kann man mit dem 7. Platz, wenn man sich anschaut, wie die anderen Nationen besetzt waren, im Grunde genommen schon ganz zufrieden sein.
Ich denke auf jeden Fall, wie du schon sagst, das ist ein solides Ergebnis auch war von euch. Klar, im Vorfeld hätte man gerade auch nach Fitwis Rennen in Mohl und in Pforzheim und auch mit Markus in Pforzheim sich vielleicht noch ein bisschen mehr sogar erhofft. Aber in dem Feld war das, denke ich mal, auf jeden Fall eine solide Leistung von euch. Vielleicht noch die Frage, so, es geht ja immer darum, schickt man eine Mannschaft, schickt man keine Mannschaft zu so Meisterschaften. Was hat das jetzt für dich bedeutet, dabei zu sein, nachdem du ja 4 Jahre nicht in der Nationalmannschaft warst? Wie wichtig war jetzt dieser Einsatz auch für dich, motivationstechnisch, läuferisch, vielleicht sogar auch wirtschaftlich? Was hat dir das bedeutet, jetzt bei der Cross-EM dabei zu sein?
Ja, also für mich war es ein unfassbar wertvoller Einsatz in vielerlei Hinsicht. Also zum einen natürlich einfach aus persönlichem Stolz, sage ich mal, raus, ne, dass man einfach mal wieder die Ehre hat, im Nationaltrikot zu starten, was ja jetzt im aktiven Bereich bei einer großen Meisterschaft nicht einfach zu erreichen ist, wenn man sich so die internationalen Normen anschaut, sich da zu qualifizieren, ist halt schon deutlich, deutlich schwerer als im Cross, wo man dann in Anführungszeichen nur seine nationale Konkurrenz hinter sich lassen muss und dann natürlich darauf hoffen muss, dass der DLV eine Mannschaft auch schickt. Jetzt ganz konkret bei uns im Rennen, denke ich, war es sehr anschaulich zu sehen, wie wichtig es ist, meiner Meinung nach auch eine komplette Mannschaft immer zu schicken, weil im Cross mischen sich die Karten in jedem Rennen eigentlich neu und Philemon Abraham, der jetzt ja in Pforzheim 5. war und wenn nur 3 Leute geschickt worden wären, gar nicht dabei gewesen wäre, war jetzt bester Deutscher, hat positiv überrascht und die Möglichkeit nimmt man sich, wenn man halt keine komplette Mannschaft schickt. Deswegen bin ich natürlich, klar, als jemand, der auf eine internationale Meisterschaft sonst nicht so die allergrößten Chancen hat, Stand jetzt, bin ich natürlich ein absoluter Verfechter davon, da den Athleten, gerade auch aus der 2. Reihe wie mir, die Möglichkeit zu eröffnen, über den Cross halt mal international dabei zu sein. Und diese wichtige Erfahrung und auch total motivierende Erfahrung mitnehmen zu können. Und davon, denke ich, profitieren alle Seiten und dem DLV bricht, denke ich, keinen Zacken aus der Krone, wenn dann jemand wie ich dann halt irgendwie dann 55. wird und nicht unter den Top 10 landet. Für mich ist das ein unbezahlbares Erlebnis jetzt gewesen und eine extrem große Motivation, dran zu bleiben, auch für nächstes Jahr. Und ich denke, das trifft auf alle Teams auch zu, ne? Auch auf die U23, die ja auch nicht den allerbesten Teamtag erwischt hatte. Auch bei einer schwächeren Leistung so ein Erlebnis ist ungemein wertvoll und ich glaube, das sollten die Herren beim DLV ja nach Möglichkeit bei jeder Cross-EM so fortführen, dass man immer auch ein volles Team schickt.
Naja, dadurch, dass wir jetzt den O-Ton abgehört haben, haben wir uns eigentlich, also brauchen wir nicht mehr über das Rennen sprechen, ne? Der ganze Podcast ist eigentlich in diesem O-Ton zusammengefasst worden.
Wir müssen trotzdem noch über das Rennen sprechen, denn Philemon ist tatsächlich, glaube ich, eine Riesenüberraschung gewesen, ist lange in der zweiten Gruppe quasi mitgelaufen. Also wir hatten vorne eine Führungsgruppe mit dem Türken, mit Jakob Ingebrigtsen, mit Jimmy Grissier und einer war da noch am Anfang mit dabei, aber wie dem auch sei, also halt ein Trio oder vier Leute da vorne und dann eine größere zweite Gruppe, wo auch Samu mit war und wie Jonathan schon gesagt hat, Philemon war in Pforzheim nur Fünfter und läuft dann da.
Ja, den hat gar nicht auf dem Schirm, also muss man auch mal Shame on Us sagen, da waren wir auch irgendwie zwischen Samu und irgendwie Görger war so die Sache, ne? Wer landet vorne von den beiden dann jetzt im internationalen Vergleich oder im europäischen Vergleich?
Ja, also hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Also auch, ich meine, Shame on Us auf der einen Seite, andererseits, also wer das vorhersagen konnte, das wäre natürlich richtig gut gewesen. Philemon ist bei der Berglauf, Continental Cup oder wie es hieß, es war keine offizielle Meisterschaft dieses Jahr, schon sehr stark gelaufen, ist auf dem München Almcross gelaufen, hat den gewonnen, aber dass er jetzt auf einmal ein 14. Platz in so einem richtig starken Feld auch rauskommt, hätte ich nicht gedacht. Also man muss schon sagen, das Who is Who der europäischen Leichtathletik war da. Also mit Jakob, der es natürlich dann gewonnen hat als Olympiasieger, aber auch die Franzosen bärenstark, die Spanier bärenstark, Mike Foppen, Jonas Rees, also ganz viele, die auch bei Olympia mit dabei waren. Sehr stark. Samu hat im Nachhinein gesagt, er wollte eigentlich auf Medaille laufen. Fand ich eine sehr mutige offensive Aussage. Also ganz eine Medaille zugetraut hätte ich ihn jetzt doch nicht. Aber er hat es probiert, hatte wahrscheinlich nicht seinen besten Tag. Klar, Markus hat dann natürlich wahrscheinlich jetzt, wenn man es ganz objektiv betrachtet, schon noch auch eher enttäuscht, leider. Also wer in Pforzheim vor Samu ist und dann halt 47. wird und doch 28 Plätze weiter da hinten ist. Da hätte man sich natürlich schon mehr erwartet. Aber eine Sache noch, die ich sagen wollte, ich fand sehr cool, wie mutig die Jungs angegangen sind. Also auch Johannes und so, wer das Rennen gesehen hat, die sind schnell gestartet, die waren vorne mit dabei und haben es probiert. So. Und ich glaube, das ist das, was man erwarten kann, dass man nicht von Anfang an sagt, ey, wir haben hier keine Chance, oder von Anfang an sagt, okay, wir laufen um Platz 50, 60 oder was auch immer. Und das fand ich sehr schön zu sehen.
Ich denke auch neben den oder zu dem Punkt mit den Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt, das hatten wir auch im vorletzten oder vielleicht war es auch im letzten Podcast, als wir über Cross gesprochen haben, auf jeden Fall schon mal irgendwie thematisiert, dass es schon auch von Rennen zu Rennen, von Untergrund, von Strecke zu Strecke sehr unterschiedliche Crossrennen gibt halt, ne? In Europa oder auch selbst in Deutschland sind ja nicht alle Rennen gleich. Klar, wir haben selten so Golfplatz-ähnliche Kurse, wie es doch in den USA hin und wieder mal ist. Also meistens schon eher schwereres Geläuf mit weicherem Boden, aber dennoch kann es auch einfach da schon sein, wenn du jemand bist, der sehr gut wieder rausbeschleunigen kann aus Kurven und dann kommt sowas irgendwie wie seltener vor, dann wirst du dich natürlich auch bei einem Kurs, der so ein bisschen mehr das Rollen zulässt, auch nicht ganz so gut verkaufen können. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar. Ich glaube, ich darf nicht ganz vergessen bei dieser Vorhersagen, ne, sind, glaube ich, im Cross einfach immer noch viel, viel schwieriger als bei Rennen auf der Bahn.
Definitiv. Und man muss sagen, Pforzheim und jetzt das, die Strecke in Dublin, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, fast was Crosslauf angeht. Und also mein Take zu der ganzen Sache wäre Nils Vogt, der war ja Sechster in Pforzheim und ganz theoretisch kann man 6 Leute mitnehmen. Der wäre, glaube ich, also ich würde sagen, dass er drittbester Deutscher mindestens gewesen wäre auf der Strecke.
Ja.
Und wie gesagt, zeigt wieder, wie unterschiedlich Crosslauf ist. Und Nils wird das sicherlich auch in Sonsbeck zeigen wollen. Jetzt nächste Woche.
Kommen wir zum letzten Rennen, was auch irgendwie eine Überraschung war. Zumindest was den Einlauf der deutschen Frauen anging, hätte ich mal gesagt, oder? Hättest du vorher gedacht, dass Alina Reh Dritte wird? Also erstmal die Platzierung ist schon mega krass. Und dann, dass sie noch vor Constanze Klosterhalf ins Ziel läuft. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet.
Nee, definitiv nicht. Also man hat es ja auch im Vorzeichen gesehen, Coco war eigentlich auch ganz gut drauf und Ja, also auch alles, was ich so von Koke im Vorfeld gehört hat, hat jetzt darauf gedeutet, dass sie sich da schon auch vorne mindestens auf dem Podium sieht. Ist ja dann auch vorne mitgegangen mit Grofdal und den anderen, die da vorne weggegangen sind, ist dann halt leider hinten raus ein bisschen gestorben. Alina, es ist alles ein bisschen defensiver angegangen. Und ja, definitiv eine Überraschung, aber zeigt halt auch wieder, dass Crosslauf unterschiedlich ist. Ich meine, Alina auf der Schwäbischen Alb groß geworden, wird sie auch gleich nochmal, da haben wir nämlich auch einen O-Ton, sagen, dass sie gerade an den Anstiegen auch stark war und da Druck machen konnte. Und ja, trotzdem von beiden natürlich ein starkes Rennen. Also eine Coco will immer gewinnen, glaube ich. Und es ist auch immer Cocos Anspruch, egal auf welcher Bühne sie ist, ob sie jetzt eine Cross-EM ist oder ein Olympia-Finale, ob sie gut trainiert hat oder schlecht trainiert hat. Aber ja, man muss trotzdem mal sagen, wie krass es ist, dass wir gerade eine Ära leben, wo wir eine dritte haben bei einer Cross-EM, eine fünfte bei einer Cross-EM, die noch nicht mal zufrieden damit ist. Silber mit der Mannschaft geholt. Also da auch Kudos an die Ladies. Dominika Meier als 21. auch ein echt gutes Rennen gemacht nach ihrem Verletzungsproblem. Vera Coutelier 27. Selina Kaiser dann in ihrem Debüt auch ein bisschen wahrscheinlich erstmal Erfahrungen sammeln müssen als 45. Aber ja, Top-Teamleistung, 4 Punkte nur hinter den Briten. Wenn Elena Burkhardt sich nicht den Mittelfuß gebrochen hätte, hätten wir da wahrscheinlich auch 3 unter den Top-10 gehabt. Aber ja, starkes Rennen von den Leuten. Bisschen schade. Ich hatte noch gehofft, dass Alina noch an die 2-Platzierte rankommt. Den Namen erwähne ich nicht. Aus Gründen, aber die hat Alina ja schon mal einen sehr schönen Medaillenmoment in Berlin geklaut. Es wär noch eine ganz schöne Revanche gewesen, aber vielleicht hören wir den Otto mal rein, da kriegt man auch ein bisschen mit, wie viel Alina das Rennen bedeutet hat, und sie führt dann eigentlich auch ganz schön so ein bisschen durch ihre Gedanken in dem Rennen.
Alina Reh, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille, natürlich auch zur Silbermedaille mit der Mannschaft. Wir haben uns riesig für dich gefreut. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen deinen Weg verfolgt, zurück aus der Verletzung. Erst bei den 10 Kilometer deutschen Meisterschaften, auch in Pforzheim, 2 Rennen, wo ich so das Gefühl hatte, so richtig zufrieden warst du da noch nicht. Jetzt hat man dich ein bisschen emotional im Ziel gesehen. Wie wichtig ist für dich jetzt dieser Erfolg? Wie groß ist vielleicht auch die Erleichterung, jetzt endlich mal wieder das gezeigt zu haben, was du dir wahrscheinlich auch selber vorstellst?
Hallo Max, hallo Felix. Vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Ich würde sagen, es war ein schönes und ein erfolgreiches Wochenende für mich in Dublin. Es ist endlich mal der Knoten geplatzt und ja, mal was aufgegangen, was, wie du schon gesagt hast, Max, ja in Uelzen und Pforzheim einfach noch nicht so der Fall war. Da war ich nur unzufriedener und nicht ganz unzufrieden, aber halt, ja, das gewisse Etwas hat einfach gefehlt im Training, hat sich schon mehr angedeutet, als ich dann im Wettkampf umsetzen konnte, aber am Sonntag war ich irgendwie mental präsent und habe mir dann auch auf der letzten Runde das zugetraut, dann nochmal ein bisschen drauf zu drücken und über die letzten 2 Hügel nochmal alles zu geben, weil ich wusste, Berge liegen mir und deswswegen war ich wahrscheinlich im Ziel auch kurzzeitig emotional. Damit es einfach viel bedeutet nach der Saison, die mehr als verkorkst war. Und mit der Medaille hätte ich im Vorfeld auf gar keinen Fall gerechnet. Deswegen war ich da schon sehr glücklich oder bin's immer noch, und natürlich über Team Silber auch. Ich glaube, da haben wir auch richtig viel rausgeholt. Klar, war zu Gold, war es jetzt auch nicht so weit weg. Aber ich denke, mit Silber kann man mehr als zufrieden sein. Und deswegen war das auf jeden Fall ein gelungenes Wochenende.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wochenende, mit dem man zufrieden sein kann. Du hast ja selber schon angesprochen, du hast die Medaille ja auf der letzten Runde quasi geholt. War das von Anfang an Taktik, ein bisschen konservativer loszugehen, oder hat sich das im Rennen einfach so entwickelt, weil die anderen so schnell los sind? Und was ist dir da auch die ersten Runden durch den Kopf gegangen? Wie hast du es geschafft, da ruhig zu bleiben, wo die anderen ja vorne ein bisschen weggezogen sind?
Ja, nach meinem mehr als verkorksten Start in Pforzheim habe ich schon versucht, in Dublin deutlich präsenter am Start zu sein. Und ich habe ja am Tag vorher auch die Strecke besichtigt oder gesehen, dass das was ganz anderes ist als Pforzheim. Also sehr, sehr breites Gelände und konnte da jederzeit gut überholen. Es war ja in Pforzheim ja sehr schwierig. Da habe ich auf den ersten 1,5 Runden einfach so viel an Boden verloren, da das Überholen so schwer war. Und das war ja jetzt am Wochenende ja was ganz anderes. Nichtsdestotrotz war mein Start nicht optimal, auf gar keinen Fall. Aber die ersten 50 Meter waren okay. Dann ging es halt vorne extrem schnell ab und die ersten 1000 sind aus meiner Sicht halt auch sehr, sehr schnell losgegangen und da dachte ich, wenn die das Tempo da vorne 8 Kilometer lang durchhalten, dann sind die einfach so viel stärker als ich, dann muss ich das akzeptieren, aber ich kann da einfach nicht mitrennen, sonst komme ich nicht über 8 Kilometer und das war mir durchaus bewusst und deswegen habe ich da echt so nur auf mich geschaut bei den ersten 2 Einführungsrunden. Und als dann auf die große Runde ging und das erste Mal die Hügel zu laufen waren, habe ich dann bemerkt, dass ich vor allem an der Hügelboden gut machen kann und dass mir da die Läuferin schon reihenweise da entgegenkommen. Und das hat natürlich dann Mut gemacht und Motivation gegeben. Und deshalb habe ich mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt im Rennen da groß aus der Ruhe bringen lassen, sondern habe schon sehr auf mich geschaut und auf mein Bauchgefühl und hab's dann einfach versucht laufen zu lassen. Ich bin ja dann relativ lange mit Jessica Chad, mit der Britin, mitgelaufen oder wir sind so nebeneinander hergelaufen. Sie hat immer so ein bisschen eine andere Wahl genommen, wie sie die Strecke in Angriff nimmt. Mehr rechts, ich ein bisschen mehr links, aber das war voll angenehm. Da kamen wir uns gar nicht ins Gehege. Hat jeder so ein bisschen seinen Schritt gefunden. Und dann fiel Constanze in der vorletzten Runde aus der Spitzengruppe raus und ich habe dann gesehen, dass wir die Lücke so zu ihr schließen können und dann 800 Meter vor Schluss habe ich dann Constanze überholt und dann ging es nochmal die 2 Hügel hoch und da wusste ich, da muss ich halt drücken oder da kann ich auch drücken, da suche ich einfach meine Chance, das ist so ein bisschen mein Ding, da kann ich Boden gut machen. Auf die Bergabpassagen habe ich immer ziemlich viel eingebüßt, da waren die anderen einfach stärker, aber bergan lag mir einfach und dessen war ich mir bewusst und dann ging es halt einfach nur darum, irgendwie die letzten 300 Meter ins Ziel zu kommen. Die Zielgerade war dann immer so angenehm, die zog sich echt ewig lang. Aber irgendwann kam dann der Zielschluss und dann war ich froh, dass ich es geschafft habe. Ja, jetzt so rückblickend gesehen war es auf jeden Fall die richtige Rennanteilung für mich, das Ganze ein bisschen defensiver zu gestalten und das Feld von hinten aufzurollen. Klar war das dann auch mental einfacher, wenn man die Leute einsammelt und dann vorne nicht agieren muss, so wie Constanze das getan hat. Ich glaube, das hat schon deutlich mehr Körner gekostet. Und ja, ich war dann einfach in der glücklichen Situation, dass ich von hinten kommen konnte, hatte aber halt im Vorfeld auch nicht das Standing in Europa, dass man mit mir da gerechnet hat, dass ich in der Spitzengruppe mitlaufe. Also mich hatte man ja gar nicht auf dem Schirm, was sehr, sehr angenehm war. Und dann konnte ich ja da ein bisschen so mein eigenes Ding machen. Und ich weiß nicht, ob ich eine Medaille gewonnen hätte, wenn ich da vorne mitgerannt wäre am Anfang. Also ich glaube, für mich war das so die richtige Herangehensweise. Und ja, dieses Mal ging es auf und jetzt schaue ich auf die deutschen Meisterschaften in Sonsbeck am Samstag. Hoffe, dass ich mich irgendwie ein bisschen erhole. Heute bin ich ja ziemlich platt, aber es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Und dann freue ich mich auf Sonsbeck und dann auf Weihnachten.
Ja, also da muss man aber auch echt Hut ab sagen, finde ich, weil dann da die Ruhe zu bewahren und doch noch auch irgendwie so viel Kampfgeister noch zu haben und zu sagen, okay, da ist immer noch irgendwie alles möglich, muss man auch erstmal hinbekommen, ne, mental, finde ich. Was sagst du, Max?
Ja, bombenstark von Alina. Also die anderen waren ja eigentlich schon weg und da trotzdem so an sich zu glauben, so auch sein Tempo zu finden, das so auch richtig einzuschätzen und sich immer weiter nach vorne zu arbeiten und dann noch Bronze zu holen. Also hat mich, wie gesagt, ich habe sie auch interviewt im Livestream nach Uelzen und sie war ja auch schon mal jetzt hier im O-Ton bei uns im Podcast. Man hat ja schon gemerkt, dass sie nie wirklich zufrieden war mit dem, was...
Sorry
was
für die Hintergrundgeräusche gerade.
Kein Problem. Da habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass sie nicht wirklich zufrieden war mit allem, was passiert ist. Und gerade jetzt am Ende dieser, sie hat es selber gesagt, vor kurzem Saison, da so ein Rennen von ihr zu sehen, hat mich ungemein für sie gefreut. Und ich glaube, dass das auch super spannende Insights war, was sie jetzt gerade oder wie sie ihr Rennen auch geschildert hat und die ganze Situation. Also da hört man, glaube ich, so offene, ehrliche Worte auch jetzt nicht so oft. Also das fand ich tatsächlich spannend.
Mega spannend, ja, total.
Wie sie das selber eingeschätzt hat. Und
das Ganze ja bei dem Rennen, wo man ja auch nochmal dazu sagen muss, das ist jetzt ja kein Marathon, wo es sich eine Zeit lang auch irgendwie so locker anfühlt und man noch das Gefühl hat, man könnte theoretisch auch nochmal schneller, sondern das ist ja ganze Zeit bei einem Rennen, wo du auch wirklich, also du leidest da ja schon, ne?
Du leidest auf jeden Fall im Kurs. Ja, man hat es auch im Ziel gesehen. Also da waren schon auch Emotionen da bei ihr. Und ich glaube, dass es jetzt für sie, sie hat es selber gesagt, so ein bisschen Knoten auch gelöst hat und dass sie da jetzt echt positiv ins neue Jahr starten kann. Und die ganze deutsche Leichtathletik ist besser, wenn Alina Reh fit ist und wenn es läuft. Und im Endeffekt muss man sagen, Kudos an die Frauen und Damen. Die haben da schon ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt, also über alle Altersklassen hinweg.
Kann man auf jeden Fall so sagen, aber es ist jetzt auch nichts Neues, dass dass der Frauenlaufbereich in Deutschland echt stark ist. Da haben wir doch einige.
Definitiv.
Ja, genau. Max, das war im Prinzip so der Recap zu den Cross-Europameisterschaften und war sonst noch irgendwas los? Ich meine mich vage zu erinnern, dass im Januar immer spätestens die Hallensaison losgeht. Du meinst vorhin so ein, zwei Ergebnisse gibt es sogar schon.
Ja, mit dem Januar hat Georg Schmidt, der Bundesrenner über 1500, noch nicht gehört, die Memo, dass es erst im Januar losgeht. Die probieren gerade mal ein bisschen anders zu priorisieren, was man so mitbekommt, ohne da jetzt viel nähere Insight zu haben. Aber die machen gerade quasi so einen Wettkampfblock im Dezember mit drei Wettkämpfen und gehen dann wieder ein bisschen raus und wollen dann halt wieder im Februar quasi richtig loslegen in der Hallensaison, also quasi eine Doppelperiodisierung der Hallensaison. Da sind die vorletzte Woche 600 gelaufen in der Halle und jetzt dieses Wochenende zum ersten Mal 800 in Frankfurt. Dennis Biederbeck hat überraschenderweise das Rennen gewonnen. Favorit war ein bisschen Marc Reuter, der dann auch ab 500 vom Tempomacher übernommen hat das Ganze. Die Zeit von Dennis war 1:47.81, also schon auch eine starke Hallenzeit, Hallenbestzeit für ihn. Marc 1:48.0, Marvin Heinrich 1:48.5, dann Oskar Schwarzer 1:50, Patrick Schneider 1:51. Die werden wahrscheinlich nicht hundertprozentig zufrieden gewesen sein, aber ja, ein spannender Ansatz auf jeden Fall, was da probiert wird. Ich glaube, als Außenstehender denkt man sich erstmal so ein bisschen, die ballern jetzt schon im Dezember, was soll das Ganze?
Ja.
Denke ich mir auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, okay. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass mal was probiert wird.
Ja.
Und immer wenn man was Neues probiert, wird natürlich von außen, wird man immer erstmal ein bisschen komisch angeguckt und letztendlich wird man sehen, ob es funktioniert oder nicht. Die laufen, glaube ich, nächste Woche nochmal 800. Also Dennis hat im Interview gesagt, eher nicht, aber ich glaube, dass Marc und Marvin nochmal 800 laufen. Mhm. Patrick wird eine 400 laufen. Und wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, wie dieses Projekt bei denen funktioniert. Was ich in der Tat so ein bisschen dann irgendwie doch schade oder spannend finde, also die Rennen werden halt in Frankfurt natürlich extra für die dann auch quasi überhaupt organisiert und gemacht. Bei den Mädels ist dann halt Nele Wesel, die auch Teil der Trainingsgruppe ist, halt alleine eine 1500 in der Halle gelaufen. Also da als Wettkampf, also als ich das Video dann auf Instagram gesehen habe, und das hat jetzt nur mit Nele zu tun, aber das finde ich dann irgendwie schon so ein bisschen...
Ist dann die Frage, wie viel Wettkampf das dann auch ist für sie. Also es kommt auf die Athletin an, ne? Ich meine, es gibt ja sicherlich Leute, die sich dann da so reinhängen können. Also ich glaube, ich würde mir schwer tun.
Ja, ich meine letztendlich, ob du halt sagst, ich laufe eine harte 1500 irgendwie als Wettkampfsimulation im Training allein oder ob du dich dann alleine da hinstellst, ist irgendwie das Gleiche, aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen ein befremdliches Bild, wenn dann in so einer großen Leichtathletikhalle wie in Frankfurt da eine Person an der Startlinie steht und läuft. Wer auch in der Halle jetzt schon gelaufen ist, ist Karl Bebendorf, eine 220 über 1000 Meter bei seinem Dresdner Sportfest. Einfach, glaube ich, aus dem Training heraus, die haben da immer ihr Jahresabschluss-Sportfest. Wenn es so wirklich aus dem Training heraus war, dann ist eine 220 schon ziemlich stark zum jetzigen Zeitpunkt. Oder, also auf jeden Fall eine
gute sowieso Leistung. Für ihn, also schon insgesamt schon ganz gut, ne?
Ja, 220. Definitiv.
Was hast denn du stehen über 1000?
Boah, ich bin ganz lange keine 1000 mehr gelaufen, tatsächlich. Also, nee, also wirklich, wenn man guckt, habe ich wahrscheinlich nur eine 230 oder so stehen, um ehrlich zu sein. 220 ist
wirklich ganz schon.
Unten relativ schnell. Aber ja, das war so ein bisschen der Einstieg in die Hallensaison. Wie gesagt, jetzt am Wochenende ist nochmal ein Sportfest in Frankfurt. Und dann, denke ich mal, gehen auch die wieder raus. Dann ist im Januar ja erstmal nochmal Montegordo Trainingslager und dann geht es Ende Januar weiter. Auf der Straße gab es in Karlsruhe noch eine sehr starke 10-Kilometer-Zeit von Philemon Tekle Brehan. Wenn ich es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber vom LAC Freiburg, der 28:33 oder so gelaufen ist, ganz alleine.
Krass.
Also auch eine enorme Steigerung seiner Bestzeit. Aber also wenn man alleine nach 28:33 läuft und ich das mitkriege, dann kriegt man hier auf jeden Fall einen Shoutout. den hat man sich dann verdient. Das war noch so ein bisschen der Ergebnisticker. Ich habe noch gerade auf RunX auf Instagram gesehen, dass angeblich eine 18-jährige Chinesin 30:45 auf 10 Kilometer gelaufen ist.
Ja, also.
Ja.
Wenn das da steht, dann wird es schon stimmen, oder?
Ja, also schon eine verrückte Zeit.
Ja, das stimmt.
Was die da wohl machen. Aber für den internationalen Übersee. News hier im Auslaufen-Podcast. Und ja, damit haben wir aber, glaube ich, soweit alles. Ich kann, glaube ich, unseren Hörer, Hörerinnen nur ans Herz legen, den Livestream sich anzugucken am Samstag von der Cross-DM. Ab 10 Uhr geht's los.
Cross-DM.
DM. DM. Habe ich eher gesagt.
Ich denke, ja.
Deutsche Cross-Meisterschaften ist tatsächlich wichtig. Also es ist ein Projekt vom DLV und vom SV Sonsberg. Also ich habe damit jetzt nichts zu tun. Aber gerade wenn der DLV da jetzt mal was macht und das auch so ein bisschen selber als Versuch deklariert hat, also ich habe ja schon noch ein bisschen mit denen gesprochen, dann wäre es ganz cool, wenn wir zeigen könnten, dass es gut ankommt und dass
da nicht nur 20 Leute im Livestream sind. Wo wird denn gestreamt?
Auf YouTube. Okay. Ich werde den Link auch nochmal posten, den wird man dann sicherlich auch nochmal finden auf der DLV-Seite, auf der SV Sonsbeck-Seite. Und wenn ihr sehen wollt, wie ein Mittelstreckler auf 10 Kilometer Cross sterben wird, dann schaut er um 15 Uhr zu, wie ein Maximilian Torwart im roten Trikot versucht, sich da ein bisschen Acker zu wälzen.
Und vielleicht gibt es ja sogar eine Helmkamera wie bei der Formel 1. Da war jetzt auch irgendwie groß Trouble, mehr habe ich aber auch nicht mitbekommen von dieser Sportart. Aber das wäre natürlich dann Next Level Shit. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber dieses Unterhaltungsangebot, ich denke, das können wir auf jeden Fall guten Gewissens aussprechen. Und dann sind wir mal gespannt, wie das präsentiert wird vom Veranstalter und vom Deutschen Leichtathletikverband.
Aber Felix, was bringt uns denn eine Helmkamera, wenn ich die ganze Zeit vorne bin?
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Naja, wenn du überrundest vielleicht.
Ja, das ist der Plan. Das ist meine Ansage fürs Wochenende. Ich überrunde das gesamte Langstreckenfeld auf der 2-Kilometer-Runde.
2-Kilometer-Runde?
Ja, 2-Kilometer-Runde. Okay. Dann die Zielgerade sind nochmal 100, deswegen sind 10,1. Ich kenne die Strecke ganz gut. Also bei uns sind die regionalen Meisterschaften da jetzt schon
zwei, dreimal
gewesen. Ist so ein bisschen ähnlich Acker wie Pforzheim, nur ohne die ganz krassen 180 Grad Zickzack-Wenden. Okay. Das ist auch ein kleiner Berg drin, den kann man aber eigentlich mit so 5-6 Schritten laufen. Aber was ich mich noch gefragt habe, die 10 Kilometer Langstrecke Männer ist erstmal aus meiner Sicht die längste Distanz und damit irgendwo auch die härteste Distanz. Die ist immer am Ende. Das heißt, wir haben ja quasi auch den ganzen Matsch und alles von allen anderen.
Stimmt, genau.
So hätten wir ja wenigstens irgendwie am Anfang machen können.
So, ja, also, Reihenfolge der Starts weiß ich auch nicht, Und ich denke, die ganz krassen Männer, die schaffen es dann auch, oder? Das ist wahrscheinlich der Ansatz des Veranstalters.
Ja, aber weil du es gerade auch so betont hast, bei den Frauen gibt es nur eine Strecke. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Also, wir Männer können quasi zwischen Mittelstrecke und Langstrecke wählen, also 4,1 oder 10,1.
Was auch ein Blödsinn ist, meiner Meinung nach.
Was eigentlich auch Blödsinn ist, dann manche Athleten haben halt eine Trainerin, die für einen dann sagt, 10,1, auch wenn man selber 4,1 laufen will.
Ja, richtig so.
Aber ja, also muss ich eigentlich mal die Mädels fragen, wie die sich fühlen, weil ganz fair ist jetzt ja eigentlich nicht. Also bei den Männern sieht man ja auch oft den Doppelstart und dann so.
Und wie lang ist die Frauenstrecke? Sind dann so 6 oder 8 Kilometer? Weißt du das auswendig?
8 sind die safe nicht. Also 8 kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Also ich würde, wenn eher Richtung 6.
Hätte ich auch gesagt, ja. Also prinzipiell finde ich das besser, wenn es so die eine Strecke gibt. Ich finde halt, ich glaube, es wäre am coolsten, beide würden die gleiche Streckenlänge laufen, beide 8 Kilometer laufen. Hätte ich mal gesagt.
Also ich finde es ja auf jeden Fall ein bisschen unverständlich, warum es dafür so einen Unterschied gibt. Also das...
Ja, aber also verstehe ich auf jeden Fall. Da kann man auch drüber, aus der Richtung auch definitiv drüber diskutieren, glaube ich. Aber ich glaube, ich würde eher dafür plädieren, dass man bei den Männern die Mittelstrecke streicht. Wobei ich da auch mein bestes Cross-Ergebnis über die Mittelstrecke mal irgendwie rausquetschen konnte mit viel Glück.
Ja, also Frauenstrecke ist 6,1, habe ich gerade nachgeguckt.
Kilometer,
also ja, genau. Waren wir gar nicht so falsch. Es stimmt natürlich schon, also die Rennen wären natürlich in der Dichte spannender, wenn das einfach nur ein Rennen wäre. Also man wird auch jetzt sehen, die Meldelisten sind noch relativ voll, man wird dann sehen, wer wirklich am Start steht, aber es verteilt sich halt letztendlich auf Mittelstrecke und auf Langstrecke. Man wird auch sehen, was die Cross-EM Jungs machen, ob die sagen, wir tun uns das jetzt nochmal ein Wochenende an, mit 10 zu laufen oder die auf die Mittelstrecke gehen. Also ja, cooler wäre schon irgendwie.
Wenn alle zusammenkommen könnten, ja, genau, denke ich auch. Aber wahrscheinlich, ja, genau. Ja, nee, Punkt. Ich habe nichts
mehr dazu zu sagen. Lassen wir mal so stehen.
Genau.
War auf jeden Fall ein cooles Cross-Wochenende. Nächste Woche gibt es noch ein cooles Cross-Wochenende. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann, ciao.